so fast 20 Jahre, dass du Leute interviewst und interviewst und interviewst und interviewst. Und weißt du, ich habe das auch letztens mal gehabt, einen Talk mit dem Philipp Kunisch. Da hatte ich das auch gesehen, dass der da hatte schon 250 Talks auf YouTube und habe gedacht, ja, der Philipp selbst muss ja auch mal zu Wort kommen. Und das fand ich jetzt eben auch, dass sicher viele Leute noch interessiert, wer ist der Wolfram, was hat der Wolfram als einen reichen Erfahrungsschatz mittlerweile. Das muss ja doch ein gigantisches Wissen sein auch. Jetzt lege ich die Latte schön hoch für dich, merkst du.
Wer öfters mal jetzt TV schaut, der weiß eigentlich, wie ich ticke, so ein bisschen, würde ich sagen. Aber trotzdem, ich freue mich jetzt auf das Gespräch und bin gespannt, wer wen mehr interviewt oder ob es einfach so hin und her geht. Ja.
Genau, also das ist so die Idee der Experten-Talks, dass sich das Thema ergibt, dass wir es fließen lassen, denn das ist für mich wahre Spiritualität, nicht nur Dinge immer wieder käuen und nochmal erzählen und Dinge, die schon komplett durchdacht sind, sondern dass es eine ständige Reise ins Unbekannte ist, ins Neue und wir niemals an irgendwas festhalten. Ja? Also das ist ja auch, was Buddha gesagt hat, geh weiter, geh immer weiter, halte nirgendwo an.
Halte
genau.
nirgendwo an, ja. Aber zum Beispiel, also wie ich es sehe, wir haben schon, sag jetzt mal, Narrative, also mit denen wir, durch denen wir die Welt sehen, durch die wir die Welt sehen. Und das finde ich eigentlich auch ganz hilfreich, weil um irgendwie das Leben auch, wie es auf einen zukommt, mit den Eindrücken und allem verdauen zu können, annehmen zu können, ist es schon gut, einen Rahmen zu haben, ne? Also unsere Vorstellungen davon. Die decken sich natürlich nicht immer mit dem und es ist natürlich unheimlich gut, wenn man immer offen ist, diese Vorstellungen zu hinterfragen, zu verändern. Aber im Großen und Ganzen erlebe ich die schon als Hilfe. Wie ist es bei dir?
Ja, es ist interessant, weil ich gerade gestern erst auf Netflix begonnen hatte, eine Miniserie zu sehen. Ich meine, die heißt Maniac. Ja, und ein Maniac ist ja ein Irrer, ne? Ein Durchgeknallter. Und dieser Film oder diese Serie ist tatsächlich so gemacht, dass man, ich habe erst zwei Folgen gesehen, aber dass man erstmal ganz, ganz schwer durchsteigt, sondern dass eigentlich ständig unklar ist, was ist überhaupt real, was ist Einbildung. Der Hauptdarsteller ist quasi jemand, der mehrfach einen psychotischen Schub hatte und in der Nervenheilanstalt war und dementsprechend gestaltet sich auch die Serie. Und ich habe gemerkt, dass als ich dann gestern ausgeschaltet habe, dass das wie so ein psychedelischer Trip im Grunde genommen war. Oder auch ähnlich wie im Schlaf, wo Dinge ja ständig, jederzeit plötzlich sich umformen können. Die Geschichte, wenn wir etwas träumen, kann jederzeit irgendwie eine Abzweigung nehmen und plötzlich, hast du es sicher auch schon erlebt, die Person in dem Traum, die gerade noch deine Schwester war, ist plötzlich eine Freundin. Plötzlich seid ihr nicht mehr in Kalifornien. Plötzlich seid ihr auf den Philippinen. Das alles kann ja permanent passieren. Ich hatte gestern dann ein richtig befreiendes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ja, das ist sehr gut, wenn, wie du jetzt gesagt hast, dieses Narrativ, wenn das im Grunde genommen immer wieder durchbrochen werden darf, wenn alles immer wieder in Frage gestellt werden darf. Ich weiß noch, bei einem der Lehrer, wo ich früher jahrelang war, der Florian Schlosser, den hast du kann ich mir vorstellen, auch interviewt. Tathagata ist ja leider vor 2 Jahren, glaube ich, verstorben, ganz plötzlich und sehr früh. Und ich weiß, der hat damals so vor 20 Jahren oder so, hat der zu uns immer gesagt: Start every day from scratch. Fang jeden Tag wieder bei Null an. Wische die Tafel leer. Und er hat auch immer gesagt, wenn er morgens aufwacht, jedes Mal schaut er nach, in welcher Falle sitze ich denn heute? Also quasi schon immer davon auszugehen. Da ist sicher, ich sitze, mein Verstand hat sich sicher wieder irgendwas zurechtgelegt, zurechtgezimmert. Und das ganz schnell kann das der nächste Trip werden, die nächste Falle, der nächste Holzweg.
Ja, wenn das in Form von einer Offenheit ist für Neues und Änderes und Änderungen, überraschende Änderungen und so, finde ich das gut, ne? Aber ich bin auch schon ganz froh, wenn ich morgens noch weiß, an welchem Knopf ich meinen Computer anstelle oder wie ich meine Zähne putze oder wie ich Auto fahre. Also das baut ja auf der Vergangenheit auf, dass ich das noch weiß. Und da finde ich ganz diese Einrichtung, dass man nicht jeden Tag alles von Neuem lernen muss, finde ich also recht praktisch.
Ja. Das finde ich jetzt schon, da kommt, das wäre irgendwie jetzt, ohne drüber nachzudenken, ohne uns darüber zu verständigen, ein sehr spannendes Thema irgendwie herausgefunden haben. Was wiederum einer meiner anderen Lehrer immer ganz gerne gesagt hat, der Mark Hans, er gesagt hat so: Ja, wir wollen ja im Prinzip auf dem spirituellen Weg, oder wir wollen ja alles nicht mehr lernen, sondern verlernen. Ja, das Loslassen, oder auch wie Buddha gesagt hat: Um alles zu wissen, musst du alles vergessen.
Klar, und dabei
Und
vertrauen, dass die lebenswichtigen Funktionen, dass die bleiben, ne? Also dass die weiterhin erfüllt werden können, befriedigt werden können, ne? Das ja, ist auch meine Erfahrung, ne? Wenn, also ich habe mal erlebt, dass so eine Zeit lang keine Ich-Identifikation da war und da hat trotzdem alles funktioniert, ne? Da ist alles genauso passiert wie sonst, nur ein bisschen spontaner, ein bisschen weniger Gedanken darüber. Aber das geht schon, ja. Aber leider kann man das nicht auf Knopfdruck bestellen, also bestellen oder selber in die Wege leiten, dass es so ist, ne?
ja, absolut. Ich hab das ganz genauso erlebt, und deswegen denke ich auch, dass das ein spannendes Thema sein wird für viele unserer Zuschauer jetzt. Also sehr ähnlich, wie du das beschreibst, dass meine Ich-Identität, wo man normalerweise auch sagen würde: Ich bin ja Psychologe von Haus aus, und ich habe gewusst, wenn ich jetzt in dem Zustand zu einem Psychiater gehe, dann werden mir jetzt direkt Medikamente verschrieben, oder mir wird irgendeine Art von Störung attestiert. Denn im Grunde genommen geht's ja im Grunde genommen auf dem spirituellen Weg darum: Wie kann ich denn diese Ich-Identifikation transzendieren, ohne dass das sozusagen zu einer psychiatrischen Störung wird? Das ist ja ein Gang auf Messers Schneide, und insofern schon ein sehr, sehr spannendes Thema. Bei mir war es genauso. Ich habe mich dann, du weißt ja, als wir uns kennengelernt haben, ich habe auch in Essen gewohnt, und ich erinnere mich wirklich, als ich einmal in Essen City war, ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich wusste nicht, wie ich da hingekommen bin, wo ich gerade war. Ich wusste nicht mehr, wie ich nach Hause komme. Es war alles wirklich einfach weg, so wie du beschreibst. Und ich habe dann auch eben erlebt, dass, obwohl sozusagen das nicht mehr, also mein Gehirn nicht mehr so funktioniert wie früher, dass ich quasi Informationen vorhalte. Ja? Dass ich schon mir merke: Ah, jetzt bin ich hier, ich muss mir das merken, weil wenn ich wieder vorbeikomme, etc. Oder auch überhaupt sich immer bewusst Dinge einzuprägen, ja, so wie wir es in der Schule gelernt haben, sondern dass es ja ein ständiges Abwerfen ist, ja, von Karma, von Geschichten, von Ideen, von Konzepten. Und dass dann exakt genau wie du sagst, all diese Dinge spontan von selbst geschehen und trotzdem noch funktionieren. Und das war für mein Ego, war das absolut, ja, es hat richtig, richtig viel Angst und Panik gemacht. Und ich erinnere mich dann, ich hatte, habe mir sogar eine Liste geführt, wo ich dann immer jeden Tag gecheckt habe, weiß ich noch, wie ich heiße, weiß ich noch, wo ich wohne, weiß ich noch, wie alt ich bin, kann ich noch das 1x1, kann ich noch unterschreiben? Ich hatte wirklich, das klingt jetzt lustig, wenn man das hört, aber das war wirklich aus der Not heraus. Und dass ich dann gemerkt habe, so wie du auch beschrieben hast, alles funktioniert von alleine, ohne dass wir diese Kontrolle brauchen, wie wir es gewohnt sind, sondern spontan und natürlich.
Ja, das habe ich auch so erlebt. Bei mir war es allerdings so, dass das, was mich betrifft, also diesen Körper, diese Person, das ist also ohne irgendwie, ohne Probleme einfach passiert. Aber so in dem Bereich, was ist gesellschaftlich erlaubt und was nicht, da war eine Art Unsicherheit, ne? Also Beispiel, das war auch hier auf Gomera. Und da kommt jeden Tag eine kleine Fähre an. Und damals war es noch so, da war kein großer Aufwand damit. Da kam einer, ein Matrose quasi an den Hafen, der hat die Leine angenommen. Wenn das Boot ankam, haben die Leine rübergeworfen, er hat das festgemacht. Ich war da gerade, wie eine Fähre ankam im Hafen und da war kein Matrose. Und dann habe ich gemerkt, mich selber beobachtet, ich bin spontan da an den Platz gegangen und hab das Tau angenommen, das jemand darüber geworfen hat und habe das festgemacht, so gut wie ich konnte, damit die kleine Fähre da anlegen konnte. Und dann war eigentlich, wie das schon passiert war irgendwie das Gefühl, war das jetzt, durfte ich das? War das jetzt erlaubt? Irgendwie, aber es ist. Also als wenn ich sage jetzt mal Not in Anführungsstrichen, es war ja keine richtige Not, aber das Erforderliche in der Situation einfach geschehen wollte und ich als Fahrzeug dafür habe das dann halt gemacht. Und es standen ein paar andere Leute da, die haben geschmunzelt und so, aber das war alles gut so, ne?
Ja, wir reden hier eigentlich über das berühmte Wu-Wei. Das Tun ohne zu tun, oder wie heißt es im Tao Te Ching? Die Meisterin, der Meister tut nichts und doch bleibt nichts ungetan. Also dieses geschehen lassen durch uns. Was du jetzt beschreibst, ist eine tolle Veranschaulichung, eine tolle Illustration dazu.
Ja, aber auch eben, dass nachher die Gedanken kamen. Also wie im Tun selber war kein Zweifel, aber nachher kamen dann die Gedanken dazu, ne? Aber irgendwie war dann auch die Situation, dass ich mir da nicht weiter Gedanken drüber machen musste und das war dann auch wieder weg, ne? Aber ja.
Wobei ich glaube, wenn solche Situationen das erste Mal auftreten, dann tauchen nochmal diese Gedanken auf, so wie du es beschreibst. Ich hatte so eine ähnliche Situation. Du kennst ja noch, obwohl ich weiß gar nicht, doch, du kennst das Zentrum Einklang. Dort warst du auch mal und hast gefilmt, erinnere ich mich. Und beim Tag der offenen Tür, richtig. Und dort hatte ich auch schon solche Zustände erlebt, dass ich plötzlich festgestellt habe, ich stehe vor den Menschen. Da spricht eine Stimme, ich höre diese Stimme im Raum und genieße das und höre zu. Und erst nach einigen Minuten stelle ich fest, Marc, das bist du, der da spricht. Ja, die Stimme kommt aus deinem Mund. Und das ist halt, das ist natürlich im ersten Moment ist das irritierend. Also, so wie du es beschreibst, man erschreckt sich zunächst einmal und sagt, oh, ich habe ja überhaupt nicht meine Zunge gehütet. Ich habe ja überhaupt nicht vorher nachgedacht, bevor ich etwas tue. Aber mit der Zeit wird auch das ganz normal. Also ich denke, dass auch bei dir wird wahrscheinlich viel, viel häufiger so passieren, jetzt spontan. Und es hat sich einfach normalisiert.
Ja, mich würde interessieren, wie siehst du das? Kann man das machen, dass es so passiert, oder ist man total hilflos? Oder wer ist da, der hilflos sein könnte?
Ja, weißt du, ich sehe es so, dass wir da quasi umgestellt werden, so wie heute sind wir noch gewohnt, dass jeder sein eigenes Fahrzeug lenkt. Aber wir sind ja auf dem Weg, sicher dauert das nicht mehr lange, zum selbstfahrenden Auto, wo alles dann über Satellitensystem und Abstandhalter und weil, wie die Autos miteinander kommunizieren etc., wie das alles so geregelt wird, dass man sich nur noch ins Auto setzt, kann dabei sein Buch lesen und steigt wieder aus. Und im Grunde genommen ist es auf dem spirituellen Weg genauso. Wir werden einfach umgestellt von dieser Ego-Steuerung, wo wir immer einer Situation etwas überstülpen und sagen, ja, was will ich jetzt? Was will ich da herausholen? Was ist der Sinn? Was habe ich davon? Wir kommen dann, meiner Meinung nach, ist diese sogenannte dunkle Nacht der Seele, ist im Grunde genommen dieser Umstellungsprozess. Wenn wir merken, dass es nicht mehr darum geht, was kriege ich davon, was habe ich davon, dass ich nicht mehr planen muss, okay, also eigentlich auch gar nicht mehr bewusst entscheiden muss, was will ich, sondern einfach im Grunde genommen auch, wie wir diese Metapher von Jesus am Kreuz haben, dass der individuelle Wille abgelöst wird, beziehungsweise als dasselbe erkannt wird in der Tiefe wie der göttliche Wille. Und dass wir dann merken, wow, wenn ich, je mehr ich den göttlichen Wille tue, desto mehr fühle ich mich eigentlich zu Hause, desto mehr fühle ich mich eigentlich erst richtig ich selbst und authentisch, weil ich als Seele bin nun mal eins mit Gott und dann, ja, dann bin ich ja auch eins mit allem, was da in jedem Augenblick geschieht, ohne dass ich es planen und höchstpersönlich gemäß meiner Ego-Präferenzen entscheiden müsste.
Ja, wir werden umgestellt. Da kann ich, so könnte ich es auch ausdrücken. Aber gibt es was, was das fördert?
Aus meiner Sicht ist doch der Schlüssel ist das Herz. Das erste, was überliefert ist von Buddha, ist ja das Herz-Sutra. Und das ist sicher kein Zufall. Und Buddha hat auch gesagt, der Weg ist nicht im Himmel, der Weg ist im Herzen. Also unser Herz hat einfach innewohnend viele Qualitäten, die wir genau brauchen. Also man könnte vielleicht sogar sagen, die Satellitenschüssel, um jetzt das Signal zu empfangen, um von dort aus zu handeln, ist in unserem Herzen. Wenn wir heutzutage auf Facebook gehen, Instagram, soziale Medien und Leute sagen, folge deinem Herzen, dann beobachte ich, dass ganz, ganz häufig sehr unklar ist, was da gemeint ist. Also Menschen denken dann, wenn sie ihrem Herzen folgen, dass sie dann alles tun, was ihr Ego begehrt. Und alles tun, was sie sich immer gewünscht haben und nachholen, was sie alles verpasst haben. Aber das ist absolut nicht damit gemeint. Sondern gemeint ist, tue das, womit du dich vollkommen im Einklang fühlst, während du es tust. Und deswegen, wenn du mich fragst, wie kommen wir dahin, ist, indem wir immer sensitiver, immer spüriger werden und jede kleine Friktion in uns, jeden Konflikt in uns quasi ernst nehmen. Auch jeden Zweifel, das Ego mag keine Zweifel, das möchte gerne einfach blindlings tun und sagen, ja, I did it my way, ja, ich ziehe das jetzt durch, ich mache mein Ding. Aber das ist überhaupt nicht gemeint mit vom Herzen handeln, sondern vom Herzen handeln heißt, dass ich so in meinem Herzen bin, in der Stille, jenseits des Denkens. Und von hier aus dürfen sich ganz zarte Impulse ihren Weg bahnen und in Handlung umsetzen. Also das Ego schreit uns an, ja, das Ego fordert und will. Buddha hat ja auch gesagt, Erleuchtung ist das Ende des Wollens, aber es ist nicht das Ende von Gottes Willen, sondern es ist nur das Ende des Ego-Willens. Aber Gott hört nicht auf zu wollen. Und wir können uns das nicht. Das Ego kann sich das nicht vorstellen, aber wenn wir dann von diesen Impulsen eigentlich gesteuert werden, wo wir im Frieden sind, wo wir im Einklang sind, wo wir spüren, dass alles, was wir tun, aus dieser Liebe in unserem Herzen kommt, dann fühlen wir uns auch legitimiert und fühlen uns auch frei.
Ja, also für mich ist das Herz auch der, wie soll man sagen, ist das Tor zu Gott oder zum Göttlichen. Das, wo wir als Menschen sehr direkt da Zugang zu finden. Eigentlich sind wir, ist sowieso alles göttlich und passiert alles perfekt, aber auf der, von der menschlichen Ebene aus gesehen ist es gut, ein Tor zu haben. Und ich möchte dich noch was fragen, dann sage ich auch noch mal was von mir.
Bitte.
Das spirituelle Herz, ist ja das ein Begriff und verortest du das auch irgendwie im Körper oder an einer Stelle im Körper?
Also ich denke, vielleicht ist es besser, wenn wir unseren Zuschauern quasi selbst die Erfahrung machen lassen. Ich habe herausgefunden, dass wenn wir von unserem dritten Auge, sechstes Chakra, in unseren Brustraum hineinschauen, ja? So ziemlich genau in die Mitte unseres Brustkorbes. Und wenn wir da in der Stille dort hineinschauen, dann berichtet mir im Grunde genommen jeder, dass er spürt, wie sich da, du hast gesagt, ein Tor öffnet. Es beginnt Raum zu entstehen. Manche sehen dann Licht, manche empfinden das eher als ganz, ganz dunkel und schwarz. Aber dieses Dunkle und dieses Schwarze ist überhaupt nicht negativ gemeint, sondern ich persönlich finde ja auch sehr wichtig zu verstehen, dass Gott ist ja nicht das Licht. Gott sagte, es werde Licht. Also ist Gott logischerweise nicht das Licht, sondern Gott wartet im Grunde genommen in der dunkelsten Dunkelheit. Und wenn wir in diesen Herzraum schauen, dann kann man richtig spüren, wie dieses Tor aufgeht.
Also mein Zugang zum spirituellen Herz, mein in Anführungsstrichen, ist eigentlich über Ramana passiert, indem ich ein Buch von Ramana gelesen habe, wo er auch, also das ist aufgeschrieben von seinen, was er gesagt hat, und da spricht er über das spirituelle Herz, das er allerdings im Brustraum auf der rechten Seite lokalisiert. Und zwar genauso weit wie das linke auf der, also das Herz auf der linken Seite ist das physische Herz, ist laut seiner Aussage auf der rechten Seite. Und ja, dass es hilfreich sei, und er schreibt da auch, dass es hilfreich sein kann, sich darauf zu konzentrieren, eine Zeit lang oder in der Meditation. Und das ist bei mir dann passiert. Und wenn ich da mit der Aufmerksamkeit hingehe, dann merke ich einfach, dass das eine Gegend ist, wo meine Aufmerksamkeit hingezogen wird und dass das ja irgendwie Wärme und Energie dann bekommt, diese Stelle. Und dass das alles weicher macht, die Gedanken, dass auch zum Beispiel, wenn negative Gefühle da sind, die können wieder reingezogen werden und verschwinden. Und ich sage jetzt nicht, dass das für jeden so ist oder dass das, man kann das ruhig sagen und beschreiben, wie man es selber erlebt, weil da wird nur der Resonanz zu haben und der wird darauf hören und vielleicht damit experimentieren, der da auch eben eine Resonanz zu hat, den das anspricht. Jemand anders, ja, an jemand anders wird es einfach abprallen, ne? Und das ist auch okay, das ist ganz okay. Ja, und das ist eigentlich im Moment meine intensivste Meditation, mich da aufs spirituelle Herz, die Aufmerksamkeit hinzulenken und Gefühle fühlen. Ne? Also ja, das ist für mich auch ein ganz großes Thema, weil ich habe jetzt mit 70 Jahren rausgekriegt, dass bei mir permanent Gefühle da sind, die ich nicht fühle. Also bis jetzt wenig, sehr wenig gefühlt habe, nur wenn sie mal stärker geworden sind und zwar eher unangenehme Gefühle da sind und das Zum Beispiel, wenn ich morgens aufwache, fängt sofort der Kopf an zu feuern. Zack, 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 die Gedanken, dass das ein Mittel ist, um diese Gefühle nicht zu fühlen. Und das sind halt eher unangenehme Gefühle. Und ja, aber ich sehe das Leben im Moment so, dass, um es in Worten auszudrücken, die Erde die Schwingung erhöht, also die Schwingung, in der wir leben, in der wir sind, also nur als Erklärung, als Beispiel, die Erde erhöht. Man kann auch sagen, die Erde fliegt jetzt durch einen Teil vom Weltraum, wo die Schwingung höher ist oder die, wie auch immer. Und dass dann dadurch immer der nächste Schritt, den die Menschen, der jeder Mensch irgendwie machen könnte, wird irgendwie näher und klarer. Und es ist wichtig, oder der Mensch hat dann, entweder kriegt er das mit und macht dann diesen Schritt, oder man weiß nicht, was dann passiert, wenn er es nicht macht. Und mein nächster Schritt ist jetzt, diese Gefühle zu fühlen gerade. Ja.
Ja, also für mich ist das Herz, das spirituelle Herz, tatsächlich in der Mitte, aber ich finde es super spannend, dass das Ramana Maharshi, das ist ja nicht gerade niemand, dass er es eben auf der, mehr auf der rechten Seite verortet, vielleicht quasi so als eine Balance zum physischen Herz, was mehr auf der linken Seite ist, und dass man dann im Endeffekt auch in der Mitte, ankommt. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Ich habe auch mich sehr lange dann aufs Herz konzentriert. Ich hatte eine spirituelle Lehrerin tatsächlich in Indien getroffen. Also man sieht schon anhand der kurzen Aufzählung, ich hatte, war bei sehr, sehr vielen Lehrern im Verlauf meines Weges und hatte hier mein spirituelles Zentrum. Da waren dann noch viel mehr. Heute nenne ich viele meine Freunde, also deswegen werde ich da immer wieder viele Leute zitieren. Und sie hat mir damals beigebracht, eben tatsächlich immer in mein Herz zu atmen, zu schauen, dass alle Klänge dort ankommen im Herzen, ja, also dass nicht der Verstand sich immer vorschaltet und selektiert und zensiert, dass die visuellen Reize dort ankommen dürfen, also dass es ein absolutes Ankommen dürfen von allen Sinnen im Herzen ist. Und es ist auch eine Übung, die gibt es auch im Book of Secrets, im Buch der Geheimnisse von Osho, ist sie auch beschrieben. Und ja, was dann passiert, ist im Grunde genommen, dass das Herz sich dann offenbart, du hast gesagt, als das Tor zu Gott. Man könnte eben auch sagen, jetzt hier auf Erden, ist es das Tor zum reinen Sein. Ja? Also, und dann merkt man eben auch, das finde ich sehr schön, wie du das beschreibst, dass es ganz viele Gefühle gibt und Überzeugungen, die wir gar nicht mehr denken bewusst, wo wir nicht herumrennen und sagen, ja, so ist die Welt und so sehe ich das, sondern diese Dinge, die haben sich so ganz subtil in unsere Art und Weise zu sein, eingewoben. Und ich glaube, das meinst du auch so, ja, oder? Dass wir dann plötzlich merken, unsere Intuition zeigt uns dann komisch. Irgendwie ist alles ein klein bisschen schwer. Was ist denn das? Oder alles ist ein bisschen zäh. Wo kommt denn das her? Und das sind Gedanken, die können einerseits natürlich aus dem kollektiven Unbewussten kommen. Das kann Karma sein aus vergangenen Leben. Das können irgendwelche Eindrücke aus dem vielleicht sogar pränatalen Zeit können das sein. Aber das sind Dinge, die wir dann quasi immer mehr erst erkennen, je mehr wir wirklich im Sein ankommen, je stiller unser Geist wird, je ruhiger es wird und desto mehr nehmen wir plötzlich diese ganzen Feinheiten und Subtilitäten wahr, die in dem normalen Gechatter, in dem normalen Geplapper, wenn ein Mensch im Verstand lebt, gehen diese Dinge komplett unter.
Ja, du hast gesagt Dinge, also ich würde schon sagen Gefühle, weil zuerst war es auch so, dass ich diese Gefühle irgendwie benennen und um sie mitzukriegen, benennen wollte. oder habe, benannt habe. Also ich fühle alles so schwer oder ich fühle alles unschön und so. Und ich habe aber gemerkt, dass ich in die Gefühle reingehen kann oder dass ich die zulassen kann, auch ohne die zu benennen, dass es dann vielleicht sogar noch intensiver wird.
Genau.
Und dann würde ich eben sagen, weil du sagst, es sind Gedanken, aber die Gedanken kommen eigentlich erst dazu, so erlebe ich es, zu den Gefühlen, um sie zum Beispiel zu benennen. Oder ich kann mir Gedanken, es können Gedanken kommen, wo das herkommen kann, zum Beispiel ja, während der Geburt oder davor oder danach oder was auch immer. Aber ja, das kann, die Gedanken können kommen und man kann die auch denken, aber also man denkt sie ja dann sowieso, aber die Aufmerksamkeit dem Gefühl geben, das ist im Moment mein Trigger, mein das, was
Ja.
ja bei mir dran ist.
Also was ich mit Gedanken meine, in dem Fall ist, deswegen habe ich auch gesagt, das sind, die werden nicht mehr bewusst gedacht oder die wurden auch vielleicht nie in Worte gefasst. Wenn du jetzt ein Embryo hast im Mutterleib, dieser Embryo oder Fötus zieht auch schon Schlussfolgerungen. Der kann auch schon spüren, oh, ich bin nicht erwünscht. Als Beispiel. Ohne, dass es ihm jemand gesagt hat, ohne, dass das in Worten formuliert ist. Und das sind ja auch viele der Dinge, was viele, viele spirituelle Menschen sehr, sehr belastet, dass sie schon auf die Welt kommen und sie fühlen sich schon fremd. Sie fühlen sich schon nicht dazugehörig, etc. Und wie du sagst, das sind ja Gefühle, die liegen ja vor den bewussten Gedanken, vor den Worten. Aber aus meiner Erfahrung, auch genau wie du das sagst, sind diese Dinge eigentlich noch viel, viel wichtiger als die Gedanken, die uns so bewusst durch den Kopf gehen. Mit denen ist relativ schnell, mit denen kann man relativ schnell sozusagen zurechtkommen. Aber die Dinge, die sich eingewoben haben, ja, ich würde sagen, in the fabric of life. Ja? Vielleicht kennt ihr das, liebe Leute, so, wenn man so man hat vielleicht einen Schal und dann sind da so goldene Fäden eingezogen. Vielleicht kennt ihr das oder silberne. Und ungefähr so kann man sich das vorstellen. Man sieht den Schal und nimmt es als gegeben hin, dass da diese goldenen Fäden sind. Und im Fall von goldenen Fäden ist es ja auch wunderschön, wenn die da sind. Aber wir reden jetzt davon, dass wenn wir in einen Bereich vordringen, gar nicht mehr im feinstofflichen, sondern sogar im kausalen Bereich, wo es eben gar keine Worte mehr gibt und man merkt trotzdem, irgendwas ist hier komisch. Irgendwas stimmt hier nicht. Und dann müssen wir uns immer mehr auf unsere Ahnungen verlassen und uns wirklich auch da brauchen wir dann diese göttliche Führung, die uns zeigt, wie kann denn das transformiert und gerichtet werden, wie kann denn das in die Ordnung kommen? Denn für mich ist das göttliche Prinzip, ist auch Ordnung zu schaffen. Ne? Also je mehr Ordnung in uns entsteht, desto stiller wird unser Verstand und unser Geist. Das hat was mit Ordnung zu tun.
Ja, aber Ordnung nicht im Sinne, dass irgendwas so sein muss, sondern einfach, es ist einfach so. Also es passiert so. Es ist einfach stimmig. Stimmig ist für mich ein guter Ausdruck, um
Genau.
sowas zu beschreiben.
Exakt das, was die Daoisten anstreben, dass die Dinge komplett in den Fluss kommen und komplett in die göttliche Ordnung kommen, in die Harmonie.
Ist das dann sowas oder ergibt sich daraus dann sowas wie eine natürliche Moral? Oder braucht man das gar nicht mehr Moral dann zu nennen? Also zum Beispiel, dass ich, wenn ich im Einssein bin, also bin ich sowieso immer, aber wenn mir das bewusst ist, dann kann ich keinem anderen was Böses mehr antun, weil der
Ja.
ja ein Teil von mir ist. Wie würdest du das formulieren?
Ja, das finde ich super spannend, ne? Weil im Daoismus zum Beispiel ist ja Moral quasi ein ganz, ganz, wird ja ganz groß geschrieben, ein moralisches Leben zu führen. Aber jetzt ist halt auch immer die Frage, wie kommen wir dahin? Ich habe das zum Beispiel letztens, ich weiß nicht, in irgendeiner Session war das oder in einem Interview. wurde ich gefragt, welche Werte ich habe. Und ich habe gesagt, keine. Und ich halte mich von Werten fern, weil Werte kommen wieder aus unserem Ego und sind irgendwelche Ideen, die wir dem Leben überstülpen, wo wir zum Beispiel sagen, das Ego hat eine Idee und sagt, ja, wenn ich das und das tue, ist das liebevoll. Und wenn ich das Gegenteil tue, dann ist das nicht liebevoll, ja. Also wenn meine Mutter mich anruft und sagt, kannst du bei mir die Glühbirne wechseln, dann wird das Ego sagen, ja, da gibt es ja jetzt ja nur eine Wahl, was liebevoll ist, ne? Nämlich hinfahren und die Glühbirne wechseln. Aber natürlich, wenn wir jetzt nicht aus Werten leben, sondern sagen, okay, das Tao, was im Prinzip auch nichts anderes ist als Gott, auch wenn sie es nicht Gott nennen, aber das Tao ist, das hat den großen, großen Überblick und hat Werte. Gott hat Werte. Zum Beispiel, Gott liebt Gerechtigkeit. Gott liebt Ordnung, aber genau wie du gesagt hast, nicht diese strikte, rigide Form, wie unser Ego denkt, dass Ordnung ist. Ja, also niemand hat auf dem Fahrradweg zu parken, und so weiter und so weiter, sondern es ist eine unfassbar komplexe Ordnung, so wie wir es sehen hier in unserem Ökosystem, wo alles ineinander greift. Ja? Jede Ameise weiß, was sie zu tun hat, und die verschiedenen Tiere kooperieren miteinander. Ja, ganz viel Synergie und Koevolution, wie man auch so schön sagt. Ja? Organismen, Pflanzen, Tiere, alles entwickelt sich gemeinsam miteinander. Und das ist eine Ordnung, die ist so unfassbar groß, die kann unser rationaler Verstand überhaupt gar nicht erfassen. Und deswegen, sobald wir jetzt herkommen mit unseren Werten, mit unserer Moral, dass man sagt, das tut man und das tut man nicht, können wir, ja, entfernen wir uns von dem Göttlichen. Was einfach, wo man sagt, der göttliche Wille wird der gesamten Komplexität gerecht. Und ist auch moralisch, aber nicht so, wie wir es uns das vorstellen.
Genau, so wie im Beispiel, wie du das sagst, vielleicht ist es gar nicht liebevoll, zu deiner Mutter zu gehen und die Glühbirne zu wechseln, nicht liebevoll gegen dich selber im Moment, weil da einfach was anderes dran ist, ne? Das kann ja sein. Also, und dann ist es einfach gut, einfach das, was stimmig ist, zu machen.
Ja, und
Aber
das Göttliche hat ja, ne, das ist ein gutes Beispiel. Unser Ego sagt dann, ja gut, aber was ist dann mit der Selbstliebe? Aber das Göttliche hat außerdem noch das E-Werk im Bewusstsein, das Göttliche hat das gesamte Stromnetz im Bewusstsein, das Göttliche hat ja alles komplett miteinander im Bewusstsein. Viele kennen vielleicht die Chaostheorie und den berühmten Butterfly-Effekt, wo man gesagt hat, also ein Schmetterling, der mit den Flügeln schlägt, kann weltweit zu einem Wetterumschwung führen, weil das einfach eine Kettenreaktion in Gang setzt. Und diese ganzen Verschachtelungen und Verbindungen, Relationen, Beziehungen, die kann unser Verstand nicht mal ansatzweise erfassen.
ja, wenn ich von Trennung ausgehe, dann kann ich das nicht erfassen. Aber wenn ich davon ausgehe, es gibt erst gar keine Trennung, dann muss eigentlich nichts zusammenpassen, sondern es passt schon alles zusammen, weil es sowieso eins ist. Ne?